Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hans-Jürgen Barth schließt euch heute mal was vor. Wir sehen uns im Paradies, schrieben die 15-jährige Sabine und ihre Freundin Samra an ihre Eltern, bevor sie spurlos nach Syrien verschwanden. Ahmed C. ist in Ennepetal geboren und liebte Fußball, bevor er sich als Selbstmordattentäter in Bagdad in die Luft sprengte. Über 550 deutsche Dschihadisten, der jüngste von ihnen 13 Jahre alt, sind bislang in Richtung Kriegsgebiet ausgereist. So steht es in der Einladung zu einer Veranstaltung des Einstein-Forums, das heute unseren Hörsaal prägt.
Allahu Akbar, Allah.
Der Islam ist der Begriff für die große Weltreligion. Das heißt aber, der Islam per se ist keine Religion, die politische Ambitionen hat. Aber es gibt Muslime, die diese politischen Ambitionen trotzdem hegen. Im Moment leben ungefähr 8000 Salafisten in Deutschland. Und hier geht es ganz klar und auch vordergründig darum, einen islamischen Gottesstaat zu errichten und Gewalt als legitimes Mittel dafür anzuwenden. Also da kommen plötzlich so 16-Jährige, die ihren Eltern sagen, Mama, Papa, ihr betet falsch. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wenn ihr so weiter betet, kommt ihr in die Hölle.
Zum Töten bereit, warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen. Unter diesem Titel, der auch zu einem gleichnamigen Buch gehört, hat Lamia Kador referiert. Am 22.06.2015 in Potsdam. Lamia Kador wurde 1978 in Aalen in Westfalen geboren, als Tochter syrischer Einwanderer. 2003 schloss sie ihr Magisterstudium der Arabistik und Islamwissenschaft sowie der Erziehungswissenschaft und Komparatistik in Münster ab. Aktuell beschäftigt sie sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Leben muslimischer Schüler in Deutschland. Die Referentin ist islamische Religionslehrerin in Duisburg und kennt einige Schüler, die in den Dschihad, in den Heiligen Krieg gezogen sind. Vorher und auch nachher hat sie mit ihnen darüber gesprochen. Wir haben sie genau dazu in einem Interview näher befragt, doch vorher, ganz hörsaaltypisch, referiert sie über ihr Thema.
Zu meinem eigenen Hintergrund vielleicht, warum mich das Thema selbst so beschäftigt. Meine Eltern sind selbst syrischer Herkunft. Der Großteil meiner Familie ist von diesem Bürgerkrieg logischerweise betroffen. Meine Eltern sind eben beide Syrer. Hinzu kam, dass 5 meiner ehemaligen Schüler nach Syrien ausgereist sind, um sich dort den islamistischen Terrorgruppen anzuschließen. Und von denen sind nach, ja, ich weiß gar nicht, wie lange die da waren, 1 Woche bis 10 Tage, 4 wieder zurückgekommen. Einer ist also noch drüben und kämpft, leider immer noch. Und 4 andere sind hier. Also logischerweise, wenn man das Phänomen der Radikalisierung begreifen will, dann muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, was der Salafismus eigentlich ist. Deshalb gebe ich Ihnen hier erst einmal bruchartig rudimentäre Kenntnisse zum Salafismus, das, was man zumindest so wissen muss, um diese Bewegung halbwegs zu verstehen. Der Salafismus, also der Begriff, leitet sich auf den arabischen Begriff As-Salafiyya zurück. Man darf auf Deutsch übrigens auch also Salafist sagen, logischerweise, man sagt aber auch Salafit. Salafit wäre genauso richtig. Aber das benutzt heute kaum mehr jemand. Der Begriff Salafiyya selber kommt von As-Salaf und steht für die Vorfahren, die Ahnen, die Altvorderen. Den Bezug zu den Altvorderen, den stelle ich gleich her, den erkläre ich Ihnen. Zunächst einmal sollten wir festhalten, dass der Salafismus per se eine Strömung innerhalb des Islamismus ist. Viele kennen den Unterschied, also leider kennen viele den Unterschied zwischen Islam und Islamismus nicht. Deshalb versuche ich es jetzt noch mal ganz kurz darzustellen. Der Islam ist der Begriff für die große Weltreligion, der 1,6 Milliarden Menschen weltweit angehören. Durchaus friedensstiftend, friedensfördernd, wie alle anderen monotheistischen Weltreligionen auch. Also die Anhänger des Islams heißen Muslim, und wenn ein Muslim eben politische Ambitionen an seine Religiosität knüpft, also sich vielleicht vorstellt, in einem islamischen Gottesstaat zu leben, vielleicht das eine oder andere dafür tut, auch in diesem Gottesstaat leben zu können, indem er sich zum Beispiel in irgendeine deutsche Innenstadt stellt und Flyer verteilt oder den Koran verteilt oder sonst was verteilt, dann kann man diese Menschen als Islamist bezeichnen. Das heißt, ein Islamist ist ein Muslim, der an seine religiösen Vorstellungen politische Ziele knüpft. Was er dafür tut und ob er etwas dafür tut, sozusagen, an seine politischen Ziele zu gelangen, ist unterschiedlich. Deshalb unterscheiden wir zwischen gewaltbereiten und nicht gewaltbereiten Islamisten. Das heißt aber, der Islam per se ist keine Religion, die politische Ambitionen hat. Aber es gibt Muslime, die diese politischen Ambitionen trotzdem hegen. Und der Begriff Islamismus ist natürlich sehr unglücklich, denn in ihm steckt das Wort Islam. Und deshalb sind einige Menschen nicht in der Lage, sozusagen diese politische Klassifizierung, Islamismus ist ein Begriff aus der Politologie, mit dem Islam als Religion auseinanderzuhalten. Islamisten verfolgen das Ziel, in einer Gesellschaftsordnung zu leben, die auf den Quellen des Islams fußt. Die Quellen des Islams sind in dem Fall Koran und Sunna. Koran ist oft nicht klar für sie, was das ist, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und Sunna ist alles das, was der Prophet Mohammed so getan, gesagt, gemacht hat. Ja, hier auch nochmal eine kleine Definition. Es sind zwei sogenannte Islamisten, beide in dem Fall offiziell jedenfalls nicht gewaltbereite Islamisten, aber durchaus aktiv. Der Abu Hamza alias Pierre Vogel, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, das ist mit den Kaplan der sogenannte Kalif von Köln, der ja tatsächlich mal meinte, also in den 80er, 90er Jahren, dass er der rechtmäßige, legitime Kalif wäre, wenn es denn ein Kalifat gäbe. Ja, genau. Pierre Vogel ist Salafist, wohingegen mit den Kaplan, der lässt sich nicht als Salafist bezeichnen. Sind aber beides Fundamentalisten. Ja, also der Salafismus ist ja auch eine Strömung innerhalb des Fundamentalismus. Es sind ja nicht alle Fundamentalisten gleich im Islam, sondern da gibt es Unterschiede. In dem Fall sprechen wir jetzt erstmal nur über Salafisten. Salafisten beziehen sich bei ihrer Glaubensauffassung auf die sogenannten rechtschaffenen Altvorderen, Salafis Saleh. Diese Personengruppe beschränkt sich auf die ersten drei Generationen von Gläubigen, die nach muslimischer Auffassung die Grundlagen des Islams überliefern. Man kann Salafisten religionswissenschaftlich betrachtet als ultraorthodox bezeichnen. Ultraorthodoxe legen nicht nur gesteigerten Wert auf althergebrachte Interpretationen, soll es heißen, der jeweiligen Schrift, sondern betrachten das Nicht-Einhalten eines Rituals, zum Beispiel des Gebets, als schwere Sünde. Kennen wir natürlich auch aus anderen Kontexten. Auffällig ist hier die ersten drei Generationen nach Mohammed und man fragt sich natürlich, warum die ersten drei und nicht die ersten fünf oder die ersten zwei oder sonst was. Sie sagen, dass die ersten drei Generationen ganz sicher einen Bezug zu Mohammed gehabt haben mussten und deshalb auch zuverlässige Informationen über ihn hatten. Der Enkel, der Bruder, der Sohn hatte noch Bezüge zum Propheten. Bei der vierten Generation, sagen sie schon, ist die vierte Generation vom Propheten schon so weit entfernt, dass es da keine zuverlässige, vielleicht auch eine gefälschte Informationsquelle darstellen könnte. Was natürlich aus Sicht aller anderen Muslime etwas absurd ist, denn damit blenden sie 1000 Jahre islamische Religionsgeschichte aus und Theologiegeschichte. Das heißt, nach der dritten Generation hört für sie islamische Theologie im Grunde genommen auf. Was für alle anderen Muslime auf dieser Welt aber nicht der Fall ist. Deshalb gehen sie ja mit anderen Muslimen auch nicht viel besser um als mit Nicht-Muslimen. Der Grundsatz, das habe ich jetzt hier mal auf Arabisch in lateinischer Schrift transkribiert, aber Sie sehen die Übersetzung da unten, Ittiba'ul Quran wa Sunna, wie Fahm Salaf al-Umma, das reimt sich natürlich auch schön. Aber es heißt eigentlich Befolgung von Koran und Sunna nach dem Verständnis der Vorfahren der muslimischen Gemeinschaft. Das heißt, man muss selber nicht denken und auch nicht nachdenken, weil die islamischen Vorfahren, also sprich diese ersten drei Generationen, ja eigentlich alles schon festgelegt haben. Man muss ja nicht mehr selbstständig denken. Was Fundamentalisten ja immer propagieren. Das sind nicht nur islamische Fundamentalisten, die sagen, selber nachdenken über religiöse oder spirituelle Quellen wollen wir nicht, sondern das tun auch sicherlich andere Fundamentalisten in anderen Religionsgemeinschaften. In dem Fall sagt man aber, die drei Generationen, die haben eigentlich alles festgelegt, wir müssen nicht noch weiter neu interpretieren, also Koranexegese betreiben zum Beispiel. Ich war auf der Seite salaf.de, wie Sie sehen, schon 2013, das Thema beschäftigt mich also nicht erst seit gestern. Und das fand ich ganz interessant, was man da so auf deren Seiten findet. Als Grundsatz der sogenannten Salafisten, da habe ich einen Auszug genommen, die größte Frömmigkeit für einen Muslim ist also, dass er korrekt an Allah glaubt und hartnäckig dem Gesandten folgt. Was das Enthalten von den weltlichen Dingen angeht oder Angelegenheiten angeht, so ist dies gut, aber es sollte ausgeglichen sein und nicht in das Extrem des Mönchtums übertrieben werden. Drei Dinge sind mir hier natürlich aufgefallen. Als Religionspädagogin ohnehin bin ich an dem Wort Allah hängen geblieben, denn ich würde nie Allah wählen, wenn ich selber Bücher oder Texte schreibe, gerade für Kinder nicht, um gar nicht erst diese Diskussion zu eröffnen, ob Allah und Gott derselbe sind oder das Gleiche ist oder wie auch immer. Sondern aus islamischer Sicht, auch aus sehr konservativer Sicht, sind natürlich Gott und Allah ein und dasselbe. Aber das machen sie hier natürlich ganz bewusst, weil sie doch zeigen wollen, sie sind ja anders. Der Gott des Islams ist nicht der gleiche Gott, wie bei Christen oder Juden. Ein weiterer Punkt, den ich doch irgendwie bemerkenswert fand, dass sie glauben, sie würden ausgeglichen leben, einen ausgeglichenen Lebensstil führen. was man objektiv betrachtet nicht unbedingt als ausgeglichen bezeichnen würde. Also sie sehen sich eher als ausgeglichen. Also sie würden sich selbst nie als irgendwie extrem oder doch eher ultraorthodox oder orthodox bezeichnen, das würden sie so nicht sehen. Und der dritte Punkt, dass sie das Mönchtum ablehnen, das empfinden sie auch als extrem. Ich will jetzt nicht sagen, das Gegenmodell wäre die Vielehe, aber so ein Stück weit geht es doch in die Richtung, was für mich das andere Extrem, um ehrlich zu sein, darstellt. Aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Im Moment leben ungefähr 8000 Salafisten in Deutschland. Das ist allerdings der harte Kern. Und das sind die Zahlen, die der Verfassungsschutz uns so liefert. Die Dunkelziffer oder die wahrscheinlichere Zahl liegt weit über 12.000, 13.000. Aber der harte Kern sind diese 8000. 700 Dschihadisten aus Deutschland befinden sich derzeit in Syrien. Ungefähr 250, 280, also die Zahl variiert. Rückkehrer gibt es aus Syrien und ungefähr 30 wird derzeit der Prozess gemacht. Nicht zuletzt in München, werden Sie vielleicht mitbekommen haben. Es gibt insgesamt 3 Formen des Salafismus und deshalb sollten wir den Salafismus nicht per se verteufeln. Auch da müssen wir tatsächlich differenzieren. Es gibt einmal den sogenannten puristischen Salafismus. Das sind also Menschen, die wirklich einfach nur ultraorthodox leben wollen. Die, wo die Frau sagt, ich möchte mich voll verschleiern, am liebsten vollständig, auch ohne das Gesicht zu zeigen. Und indem der Mann häufig sagt, er möchte sich beispielsweise so kleiden wie der Prophet Mohammed, er möchte sich einen Bart wachsen lassen wie der Prophet Mohammed, er möchte so leben wie der Prophet Mohammed und seine 3 Generationen nach ihm. Die aber sonst sagen, wir haben sonst keine politischen Ambitionen. Wir wollen hier so leben, aber wir wollen jetzt keinen islamischen Gottesstaat hier irgendwie errichten. Die sind für uns eigentlich unproblematisch, denn unser Rechtsstaat muss das aushalten. Genauso wie wir andere Menschen mit ihren religiösen Einstellungen aushalten, müssen wir sie natürlich auch aushalten. Etwas problematischer wird dann schon der politische Salafismus. Den bezeichnet man auch so als politischen Salafismus. Ganz auffällig ist er durch seine Propagandatätigkeit, also die sogenannten Lies-Koranstände in den Innenstädten, die lassen sich alle in diese Richtung des Salafismus einordnen, also politisch aktiv, auffällig. Ihre sogenannte Dawa-Arbeit, Dawa heißt Ruf zum Islam, also dass man versucht zu missionieren. Auch typisch für Fundamentalisten, Missionsanspruch haben, in dem Fall auch islamische Fundamentalisten, wohingegen der normale Muslim nicht dazu aufgerufen ist, sie alle jetzt hier zum Islam zu bekehren. Also ich muss das jetzt nicht, keine Sorge, ich werde es auch nicht tun. Bei denen ganz auffällig, dass sie das eben doch betreiben. Die dritte Kategorie und damit doch die problematischste unter allen ist der sogenannte dschihadistische Salafismus, auch Dschihadismus genannt. Und hier geht es ganz klar und auch vordergründig darum, einen islamischen Gottesstaat zu errichten und Gewalt als legitimes Mittel dafür anzuwenden. Es wird auch so propagiert, dass man Gewalt anwenden darf. Jetzt fragen Sie sich ja, wohin gehören denn unsere deutschen Salafisten? Also Pierre Vogel gehört zur mittleren Kategorie. Der weiß durchaus, wie er was zu sagen hat und sagen kann, um nicht strafrechtlich irgendwie verfolgt zu werden. Also er sagt beispielsweise, der Dschihad ist unsere Pflicht und Dschihad ist eigentlich nur Anstrengung und Bemühung. Der Dschihad ist die Pflicht eines jeden Muslims, aber er sagt nicht, auf nach Syrien. Das heißt, man kann durchaus interpretieren, dass er wahrscheinlich das meinen könnte, aber da es ihm nicht nachweisbar ist und da er es nicht ausspricht, gehört er offiziell immer noch zur zweiten Kategorie, wohingegen man doch durchaus weiß, dass es Jugendliche gab, die alle mit ihm zu tun hatten oder irgendwie in seinem Dunstkreis standen und die dann nach Syrien gegangen sind. Aber es gibt noch wesentlich, ich will ihn gar nicht schützen oder irgendwie verteidigen, es gibt aber noch wesentlich bösere Personen, die hier auch ganz klar sagen, wir müssen nach Syrien, wir müssen da kämpfen, wir müssen den Islam verteidigen, wir müssen dieses und jenes tun. Es bleibt Ihnen nicht ganz erspart, ich muss Ihnen eine kleine Mini-Einführung in den Koran geben, damit Sie vielleicht nachher verstehen, was eigentlich Salafisten und Fundamentalisten mit dem Koran so anstellen, um daraus ihre Legitimation zu ziehen. Der Koran ist aus islamischer Sicht, das ist jetzt das Normative sozusagen, der Koran ist das Buch schlechthin in seiner Gesamtheit in reiner arabischen Sprache, der Sprache des Hedjas offenbart. Und er duldet, und jetzt kommt's, weder Umformungen noch Zusätze, noch Weglassungen. Da steht aber nicht, es duldet keine Interpretation. Das machen aber leider Fundamentalisten, schließen das gleich mit ein. Es ist das Buch, über das kein Zweifel zulässig ist. Der Ausdruck Koran, also auf Arabisch Al-Koran, leitet sich vom Verb Qara'a ab und heißt lesen, rezitieren. Koran, also als Substantiv, heißt sowas wie Lektüre oder Rezitation, Vortrag. Und deutet auf das Diktat des Erzengels an den Propheten Muhammad an, das ca. 610 begann und 632 beendet war. Das heißt, der Prophet Mohammed hat im Laufe von ungefähr 22 bis 23 Jahren Offenbarungserlebnisse gehabt. Zum großen Teil in Mekka, wo er eben geboren ist und sich anfangs auch aufgehalten hat. Und später musste er fliehen aus Mekka und ist nach Medina ausgewandert und hat dann in Medina ungefähr 10 Jahre Offenbarungserlebnisse gehabt. Diese ganzen Erlebnisse wurden dann später niedergeschrieben, nicht von ihm, sondern von seinen Gefährten, wenn man das so sagen darf. Und diese ganzen Ansammlungen, diese ganzen losen Sammlungen wurden erst später, ungefähr 30 Jahre nach dem Propheten Mohammed, redigiert und quasi zu dem, was wir heute als Koran bezeichnen, erst zusammengefügt. Vorher waren das lose Textsammlungen. Das heißt, der dritte Kalif, den haben wir den Aufbau und den heutigen Inhalt, Inhalt weiß ich nicht, aber zumindest den Aufbau zu verdanken. Die Suren sind der Länge nach geordnet. Es gibt eine Eröffnungssure, die sogenannte Al-Fatiha, also die eröffnende wortwörtlich. Dann beginnt der Koran mit der längsten Sure bis zu einer der kürzesten. Insgesamt umfasst er 114 Kapitel, sogenannte Suren auf Arabisch Sura, besteht aus Versen, also es gibt eine Verszählung, ähnlich wie in der Bibel, kennen Sie ja auch, nach jedem Vers gibt es so einen Kringel, da steht dann 1, 2, 3 und so weiter dahinter. Ich habe hier mal die erste Sure aufgeschrieben. Sie werden feststellen, es ist sehr unspektakulär, wenig islamisch, also anders als man es vielleicht erwartet. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Übrigens fängt jede Sure im Koran mit im Namen des barmherzigen gnädigen Gottes an, bis auf Sure 9, die nicht, aber sonst alle anderen 113 Suren. Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt, dem barmherzigen und gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast und nicht den Weg derer, die deinem Zorn verfallen sind und in die Irre gehen. Wirklich unspektakulär. Vielleicht sehen Sie die Parallelen zum Vaterunser, denn es gibt sie natürlich. Wenn ich meinen Schülern im islamischen Religionsunterricht, unterrichte 3 Tage in der Woche islamische Religion, mal das Gebet näher bringen will, mache ich es häufig so, dass ich auch gerne das Vaterunser mal daneben kopiere und es gleichzeitig austeile, um zu gucken, wie sie so reagieren. Und ich sage Ihnen jetzt schon, also es ist immer so. Alle muslimischen Schüler sind davon überzeugt, dass beide Gebete islamisch sind, also auch das Vaterunser im Übrigen. Alle christlichen Schüler sind aber sehr sicher, dass beide Gebete christlich sind. Also bezeichnend, wie ich finde. Aus Sicht der Muslime ist der Koran eben nicht nur irgendein Buch. Es ist für uns Muslime, also wenn wir es glaubenstechnisch begreifen, das direkte Wort Gottes an den Menschen, also an Mohammed, der dann dieses Buch, diese Worte verkünden soll. Ohne Umwege, es ist nicht göttlich inspiriert, wohingegen die Bibel, jedenfalls aus christlicher Sicht, das Gottes Wort im Menschenwort ist, ist für uns Muslime der Koran das direkte Wort. Damit hat es doch nochmal eine andere, ich will nicht sagen Wertigkeit, aber es ist doch nochmal ein anderes Verständnis und Umgang. Wenn wir also diese beiden Religionen und Schriften miteinander vergleichen wollen, dann müsste man eher Jesus mit dem Koran vergleichen. Jesus ist aus Sicht der Christen die Inkarnation Gottes auf Erden, also die Fleischwerdung Gottes auf Erden. Und der Koran ist die sogenannte Inliberation Gottes auf Erden. Das schriftgewordene Wort, wenn man so will. Das heißt, wenn wir vergleichen, das sage ich auch immer meinen Studenten, müssen wir immer eigentlich, wenn wir es vernünftig machen wollen, Jesus mit dem Koran vergleichen, als Offenbarungsform. Jetzt haben Sie ja gerade gehört, der Koran kennt keine Weglassung, kennt keine Zusätze, kennt keine Umformungen. Das kommt den Salafisten natürlich zu Pass. Die Sure 2 fängt an mit, es ist das Buch, über das kein Zweifel zulässig ist. Und das nutzen natürlich Fundamentalisten, indem sie sagen, perfekt, wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, Gott hat uns alles offenbart, keinerlei Interpretation mehr. Das stimmt so nicht, wenn ich das mal so sagen darf, denn der Koran kennt sehr viele Stellen, an denen er schon dazu auffordert, sich Gedanken zu machen. Ich habe jetzt einen Vers herausgesucht, den Salafisten und andere Fundamentalisten nicht so gerne mögen. Sie werden gleich feststellen, warum. Er, also Gott, spricht von sich im Koran immer in der dritten Person Singular, er, oder in der ersten Person Plural, wir. Also er ist es, der die Schrift auf dich, Mohammed, herabgesandt hat. Daran gibt es eindeutig bestimmte Verse. Sie sind die Urschrift und andere mehrdeutige. Diejenigen nun, die in ihrem Herzen vom rechten Weg abschweifen, folgen dem, was darin mehrdeutig ist. Wobei sie darauf aus sind, die Leute unsicher zu machen und es nach ihrer Weise zu deuten. Aber niemand weiß es wirklich zu deuten, außer Allah, außer Gott. Und diejenigen, die ein gründliches Wissen haben, sagen, wir glauben daran, alles, was in der Schrift steht, stammt von unserem Herrn und ist wahre Offenbarung, ob wir es deuten können oder nicht. Aber nur diejenigen, die Verstand haben, lassen sich mahnen. Ganz wichtig, damit arbeite ich häufig, auch wenn ich als Präventionsmaßnahme auch häufig, aber man kann damit auch deradikalisieren sozusagen arbeiten, dass hier von Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeiten gesprochen wird. Und jeder von Ihnen wird hoffentlich wissen, dass etwas, was vor 500 Jahren vielleicht eindeutig gewesen ist, heute mehrdeutig sein kann und in 200 Jahren vielleicht doch wieder eindeutig ist und andersrum. Und dass sich das Textverständnis, auch der Koran, doch auch mit dem Leser und mit der zeitlichen Entwicklung ändert. Also auch der Koran, egal ob er nun mal Passagen enthält, die für alle Zeiten gültig sind oder nicht, ist immer noch ein Buch, das eine Antwort auf seine Zeit ist. Also auch eine Reaktion auf diese Zeit ist. Das wollen natürlich Fundamentalisten nicht wahrhaben, dass man den Koran auch kontextuell und historisch einordnen muss und auch so verstehen kann. Jetzt können Sie sich ungefähr vorstellen, was ich jeden Tag an E-Mails bekomme. So, also jetzt sind wir beim Koran gewesen. Jetzt kommt die Sunna, also der Prophet Mohammed und seine Bedeutung, warum er für uns so wichtig ist. Der Koran gibt selber gar nicht so viele Antworten. Er ist gar nicht so konkret, wie man häufig in den Medien hört. Er ist eher relativ abstrakt gehalten, in vielen Dingen gar nicht konkret. Sondern Mohammed war derjenige, der später ja, diese Vorschriften, die der Koran vielleicht so andeutet, dann tatsächlich umgesetzt hat. Also das fünfmalige Gebet am Tag, ganz klassisches Beispiel, steht nicht im Koran. Der Koran erwähnt nur drei Gebete am Tag, morgens, mittags, abends, ähnlich wie im Judentum. Aber Mohammed hat später das Gebet auf fünf, also die Anzahl auf fünf festgelegt und deshalb beten wir Muslime heute fünfmal am Tag. Also wenn wir überhaupt beten, dann eben diese fünf Pflichtgebete. Ganz viele Dinge sind eigentlich erst so eingeführt worden, weil der Prophet Mohammed es so gemacht hat. Ja, da habe ich mir mal den Spaß erlaubt, seinen vollständigen Namen sozusagen mal aufzuschreiben. Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Auch heute werden ja Araber gerne über die väterliche Linie identifiziert. In dem Fall der Vater von Qasim, sein eigener Rufname Muhammad, der Sohn von Abdullah und der wiederum ist der Sohn von Abdul Muttalib gewesen. Also auch heute leiten arabischstämmige Menschen ihre Identität so ab. Meine Eltern haben zwar natürlich Vornamen, wie sie sich vorstellen können, aber die werden nie mit ihrem Vornamen gerufen. Meine Mutter heißt Fatima mit Vornamen, die wird nicht Fatima gerufen, sondern die heißt Muhammad, die Mutter von Mohammed. Ich habe einen einzigen Bruder und der heißt natürlich Mohammed. Und sie ist die Mutter von Mohammed, sie wird nie Fatima gerufen. Ist bei Arabern wohl so. Ja, Mohammed heißt, leitet sich von Hamada ab und heißt eigentlich übersetzt der Gepriesene. Auch relativ unspektakulär. Die zweite Hauptquelle des Islams ist die Sunna. Der vorbildliche Weg des Propheten, dessen Hauptaufgabe darin bestand, die göttliche Offenbarung zu verkünden und sie authentisch zu interpretieren. Der Koran bezeichnet Mohammed als Vorbild und Beispiel für die Gläubigen. Denn, und jetzt kommt das Zitat, er befiehlt ihnen das Rechte und er verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die köstlichen Dinge und er verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen die Last und die Fesseln, die auf ihnen lagen, ab. Die Last und die Fesseln, die auf ihnen lagen, waren damals der Polytheismus. Man hat rund um die Kaaba, also diesen schwarzen Würfel, der heute schwarz und würfelförmig ist, den gab es ja damals auch schon, hat man, sagt man, 360 Gottheiten ungefähr angebetet. Man hat sie aufgestellt, Blutopfer dargebracht und so weiter. Und dem sollte Mohammed eine Absage erteilen. Er sollte diese 360 Gottheiten durch eine Gottheit ersetzen. Sie können sich jetzt so ungefähr vorstellen, wie begeistert man war, dass man 360 Gottheiten plötzlich aufgeben sollte. Zumal die Pächter sozusagen der Kaaba, also dieses zentralen Heiligtums, zu der Familie Mohammed selbst gehörten. Das heißt, er wurde auch von seiner eigenen Familie relativ lang ignoriert. Dann wurde er sogar verfolgt. Es gab Mordversuche, weil sie damit natürlich ihren Broterwerb, wenn man das so sagen darf, doch beeinträchtigt sahen. Er ist ja dann auch später gegangen. Also er konnte, das ist jetzt relevant, er konnte tatsächlich irgendwann nicht mehr in Mekka bleiben, ist im Jahre 622 ausgewandert. Dieses Jahr ist für uns ganz wichtig, für uns Muslime, weil es das Jahr 1 im islamischen Mondkalender darstellt. Gesundheit. Also wir befinden uns im Moment, wenn Sie es genau wissen wollen, im Jahr 1436 nach islamischer Zeitrechnung. Im 9. Monat des Mondkalenders, nämlich im 4. Ramadan. Also es ist jetzt der 4. Ramadan, 1436, wenn Sie es genau wissen wollen. Ja, was steht in dieser Sunna? Was ist diese Sunna? Und da steht es auch nochmal. Jede Aussage des Propheten bezeichnen wir als Hadith und diese Hadithe, die lassen sich unterteilen und es gibt auch Kategorien, nämlich Aussprüche des Propheten, seine Anweisungen, seine Wertungen und Stellungnahmen zu verschiedenen Fragen, sein Verhalten, seine Handlungsweise, seine Art, die religiösen Pflichten zu erfüllen, also ja, sein Verhalten gegenüber dem, was seine Gemeinde tat, wobei er einiges verboten, missbilligt oder gar neu eingeführt hat. Jetzt können Sie sich vorstellen, warum so viele Muslime gerade im Orient so große Probleme damit haben, wenn es Karikaturen gibt, wenn es all das gibt, weil sie ihm scheinbar eine fast gottesähnliche Position oder Stellung irgendwie andichten, möchte ich mal sagen. Denn der Prophet ist immer noch, auch nach klassischen Texten, ein Mensch gewesen, der zwar in religiösen Dingen, so heißt es, unfehlbar war, aber in menschlichen Dingen sehr fehlbar war. Also Gott kritisiert Mohammed in zwei Stellen im Koran, auch ausdrücklich, weil er einmal mit einem Bettler sehr kühl umging und an anderer Stelle auch irgendwas gemacht hat, was Gottes Zorn ein Stück weit auf ihn gebracht hat. Also er wird darin tatsächlich gerügt zur Besserung, dass er so nicht mit Menschen umgehen kann. Aber in religiösen Dingen ist er für viele eben tatsächlich ein Vorbild. Also alles das, was Mohammed gesagt, getan und so weiter gemacht hat, kann man natürlich nachlesen. Woher sollen die Muslime das sonst wissen? Es gab also früh schon sogenannte Hadith-Sammler. Die kann man heute natürlich auch auf Deutsch nachlesen. Die bekanntesten Sammlungen sind Sahih Bukhari, so heißt der Sammler Bukhari, und Sahih heißt das Buch. Und Sahih Muslim, das sind so nach dem Koran die beiden Bücher, die etwa 100.000 Aussagen des Propheten Mohammed als echt klassifizieren. Wir unterscheiden diese Aussagen, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, in das hat Mohammed sehr wahrscheinlich gesagt, das hat Mohammed wahrscheinlich gesagt und das hat Mohammed sehr wahrscheinlich nicht gesagt. Ja, Sie lachen, aber das ist natürlich für Muslime wichtig. Ne? Und das wurde auch schon in der Frühzeit des Islams von Theologen schon ganz schnell klassifiziert. Hat er das gesagt? Ist es wahrscheinlich, dass er so eine Aussage getroffen hat? Hat diese Person, die ihn gehört hat, dass er diese Aussage gesagt hat, wirklich gekannt oder hat sie ihn überhaupt nicht gekannt und so weiter? Gibt es inzwischen in jeder Weltsprache. Insgesamt gibt es 800.000 sogenannte Hadithe, also Aussprüche des Propheten. 100.000 haben es geschafft, sehr wahrscheinlich gesagt worden zu sein. Und auch die sind manchmal sehr widersprüchlich. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Das Paradies liegt zu den Füßen der Mütter. Das ist ein ganz bekannter Ausspruch des Propheten. Wird immer wieder zitiert, wenn es darum geht, die Stellung der Frau im Islam irgendwie positiv darzustellen. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, er hätte ins Paradies und in die Hölle geschaut. Und die meisten Bewohner der Hölle wären Frauen. Und das sind natürlich erst einmal auf den ersten Blick doch sehr widersprüchliche Aussagen. Aber auch Theologen haben dafür auch eine Antwort gefunden. Egal, die wollen sie nicht wissen. Die Wege der Urteilsfindung. Wenn ein frommer Muslim irgendeine Frage hat, die ihn beschäftigt für sein religiöses Leben, passiert ja immer wieder, die aber nichts mit dem Rechtsstaat sozusagen zu tun hat. Also wenn meine Schülerinnen fragen, ob sie Nagellack tragen dürften, da würden sie sich fragen, wieso stellt eine muslimische Schülerin die Frage danach, ob sie Nagellack tragen darf? Eine orthodoxe Jüdin wüsste das und die Musliminnen wissen es auch. Das Gebet dürfen wir nur antreten, wenn wir rituell rein sind. Und wenn ich Nagellack auftrage, ich muss mich vorher einer Gebetswaschung unterziehen. Wenn ich Nagellack auftrage, so einige Theologen, sagen die, würde ich ja bestimmte Teile meines Körpers nicht mehr dem Wasser zugänglich machen. Und damit wäre ich nicht mehr rein. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage für viele meiner jungen Schülerinnen, darf ich Nagellack auftragen? Oder ist das auch schon ein Problem für das Gebet nachher, für die Gebetswaschung? Das ist eine Frage, die interessiert den Rechtsstaat ja nicht, aber die interessiert fromme Muslime. Jetzt müssten Sie in der Regel in den Koran gucken als erste sogenannte Rechtsquelle und ich kann Ihnen versichern, Gott hat vor 1400 Jahren nichts zum Thema Nagellack offenbart. Also das heißt, daran werden Sie keine Antwort finden. Dann haben Sie als zweite Pflicht, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, in die sogenannte Sunna zu gucken. Hat Mohammed vor 1400 Jahren etwas zum Thema Nagellack gesagt? Hat er nicht. Das kann ich Ihnen auch versichern. Aber in beiden Quellen sozusagen steht schon klar, dass nur die Gereinigten vor Gott treten dürfen. Nur die Reinen, also kulturell Reinen, kultisch Reinen. Jetzt kann man als dritte Quelle den sogenannten Analogieschluss anwenden. Das heißt, durch Logik, durch Anwenden von Logik zu einem Ergebnis kommen. Das kann man bei dem Thema nicht direkt. Man könnte natürlich sagen, nur die Gereinigten dürfen von Gott treten, das heißt also kein Nagellack, aber man könnte auch sagen, ja, ist ja eine kultische Reinheit, ist ja keine körperliche Reinheit, also darf ich doch. Wenn man also auch dazu keine Lösung kommt durch die Logik, dann kann man als vierte Rechtsquelle Theologen befragen, also eine sogenannte Übereinstimmung von Theologen bekommen. Ich frage also drei Theologen und wie mein jüdischer Freund immer sagt, zwei Rabbis, drei Meinungen, das ist im Islam nicht viel anders, da ist es auch so, zwei Muftis, 15 Meinungen so ungefähr. Auch das kennen wir ganz gut, denn Sie werden, wenn Sie drei Theologen befragen, nicht drei unterschiedliche Meinungen haben, sondern wahrscheinlich 15 unterschiedliche Meinungen haben. Aber das Gute am Islam ist, aber das macht es auch gleichzeitig schwierig, eigentlich sind Sie gar nicht gebunden daran. Also wenn Sie drei Theologen fragen, die haben drei unterschiedliche Meinungen, können Sie immer noch sagen, interessiert mich doch nicht. Also eigentlich kann man das machen, was man selbst für richtig hält, eigentlich. Also das heißt, oder Sie picken sich den Theologen raus, der für Sie genau die richtige Position vertritt und sagen, ja, genau so sehe ich es auch und dann ist gut. Im Falle des Nagellacks ist es inzwischen so, Sie können sich vorstellen, darf ich Nagellack tragen? Ja, weil, und da kommt die Antwort, weil es keine dauerhafte Veränderung des Körpers darstellt und deshalb das kein Problem ist. Nein, darf man nicht, weil das Wasser die Nagelhaut nicht benetzen wird. Jein, wenn man nämlich sich erst wäscht, dann den Nagellack aufträgt und sich dann dem Gebet zuwendet. Ja, Sie lachen, aber in der jüdischen Theologie ist sowas völlig normal zu diskutieren. Ne? Also diese ganzen Feinheiten, ja, das kennen wir eigentlich aus der jüdischen Theologie. Die islamische Theologie macht es eigentlich nicht anders. Es ist nur wenig bekannt, dass wir genauso haarspalterisch vorgehen. Aber dieses Prinzip der sogenannten Rechtsfindung kennen Muslime kaum selbst. Ja? Salafisten nehmen nur die ersten zwei Rechtsquellen. Logik und andere Gelehrtenmeinungen, die selber durch Nachdenken zu irgendwas kommen, wollen sie natürlich nicht. Ja? Die sagen, nein, nein, die ersten drei Generationen, Koran und Sunna, Mohammed und der Koran und die drei Generationen, die haben schon alles gemacht, da müssen wir doch nicht mehr unseren eigenen Verstand einsetzen. Was ja Fundamentalisten gerne machen, deshalb sind sie ja auch nicht ganz ungefährlich für die mündige Entwicklung eines Menschen. Jetzt mache ich hier einen kleinen Cut, jetzt geht es zu den weltlichen Dingen. Warum machen das deutsche Jugendliche? Warum wenden sie sich Salafisten oder Radikaleren zu? Ja, einfache und klare Botschaften liegt ja eigentlich auf der Hand. Es ist leicht zu verstehen, man muss sich lediglich an die religiösen Gebote halten. Und diese werden einem von Brüdern und Schwestern ganz bequem beigebracht. Auch hier, ihr müsst nicht selber nachdenken, wir erklären euch alles. Ihr müsst gar nichts machen, wir wissen, wie es geht. Und auch wir müssen nicht nachdenken, weil unsere Vorfahren das ja alle schon geregelt haben für uns. Orientierung. Vielen Menschen fehlt eine Orientierung im Leben. Sie sind überfordert mit den Möglichkeiten, die ihnen eine offene Gesellschaft bietet. Sie können sich nicht entscheiden, welche der Angebote sie annehmen sollen. Für sie sind klare Vorgaben mitunter das, was sie gesucht haben, um ihrer Weltflucht eine Richtung zu geben. Orientierung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Diesen Jugendlichen fehlt es an Orientierung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kommen die Eltern ihrer klassischen Elternrolle in der Regel auch nicht mehr wirklich nach. Gemeinschaftsgefühl ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich nicht mehr allein beweisen, sondern hält zusammen gegen äußere und innere Bedrohungen. Jetzt fragen Sie, was sind denn äußere und innere Bedrohungen? Äußere ist klar eigentlich, das sind alle Nicht-Muslime, die armen Muslime ja alle bedrohen. Und die inneren Bedrohungen, das sind Menschen wie ich, die quasi von innen heraus, aus ihrer Sicht, versuchen, den Islam zu verwässern, den Islam auszuhöhlen, weil sie ja mit der Zeit gehen und versuchen, diesen Text, also den Islam zum Beispiel, kontextualisieren und historisieren zu verstehen. Das sind innere Bedrohungen. Und was ganz perfide ist, sie erklären diesen jungen Menschen, dass sie sich ja eigentlich in der gleichen Situation befinden wie der Prophet Mohammed damals, als er sich in Mekka befand. Denn da wollten die Mekkaner ja auch nicht, dass man die Wahrheit verkündet, ja? Also dass man den Glauben an einen Gott verkündet, sondern auch da wurde man bekämpft und die inneren Bedrohungen, ne, da sagte ich Ihnen ja, das sind quasi ja, Menschen wie ich, die als unglaublich modernistisch bezeichnet werden und damit zum Apostaten erklärt werden. Ich bin also die klassische Apostatin für die. Auch da wieder, man muss dem Propheten nacheifern, man muss schauen, dass man auswandert, beziehungsweise irgendwo auf dieser Welt einen islamischen Gottesstaat errichtet, so wie Mohammed das ja in Medina auch machen konnte. Was man aber dabei vergisst, ist, dass er in Medina mit Juden, Polytheisten, mit zum Teil christlichen Stämmen zusammengelebt hat. Das blendet man halt aus. Lebenssinn. Muslimen scheint der Salafismus in solchen Situationen nicht nur die Möglichkeit zu geben, ihrem Leben dennoch einen Sinn zu verleihen, sondern er vermittelt ihnen darüber hinaus das Gefühl, wichtig zu sein, eine ehrenvolle Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, Respekt zu erfahren, Macht zu erlangen. Innerhalb kürzester Zeit dürfen sich die Anhänger berufen fühlen, über einer moralisch verkommenen Welt zu stehen und vom Weg abgekommenen Muslimen die Wahrheit, ein ganz wichtiger Begriff bei ihnen, wieder nahe zu bringen. Also da kommen plötzlich so 16-Jährige, die ihren Eltern sagen, Mama, Papa, ihr betet falsch. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wenn ihr so weiter betet, kommt ihr in die Hölle. Das sagt einem plötzlich der eigene Sohn oder die eigene Tochter. Das meine ich, diese Aufwertung, dass man plötzlich als 16-Jähriger über dieser ganzen schlechten, schlimmen Welt steht und man selber aber auf der richtigen Seite sozusagen steht. Auch sehr typisch. Und viele erfahren darin natürlich eine Bestätigung oder eine Erfüllung. Diskriminierungserfahrungen sind keine Ursachen, das sind sogenannte Push-Faktoren, die können das alles noch begünstigen. Jugendliche mit ausländischen Wurzeln machen im Alltag Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung. Das können direkte Erlebnisse schon im Kindergarten sein. Es können auch indirekte Erlebnisse sein, die sie entweder im privaten Umfeld machen, wenn Eltern, Verwandte, Freunde, Bekannte diskriminiert werden oder sich diskriminiert fühlen. Oder die sie durch öffentliche Diskussionen machen. Hier sei beispielsweise an die Sarrazin-Debatte 2010 erinnert und an die Debatte über die Zugehörigkeit des Islams in Deutschland. Das sind ganz wichtige Faktoren. Das wird häufig außer Acht gelassen. Diese Jugendlichen, wenn die zum Beispiel 1990 geboren worden sind oder 1995, der 11. September 2001, dann waren sie 6. Das heißt, ihre gesamte Sozialisation und Erziehung prägt auch die Islamfeindlichkeit in diesem Land. Die wachsen in einem Klima auf, in dem sie wissen, Muslim zu sein, ist nicht gerade in Deutschland. Sondern es wird eher problematisiert. Das heißt, Diskriminierungserfahrungen sind definitiv ein Push-Faktor. Da kommen wir aber gleich sicher noch drauf zu sprechen. Ja, wer ist gefährdet? Wer ist gefährdet? Ja, klar, persönliche Dispositionen können immer ein Grund sein. mangelnde Beziehung zu Primärangehörigen, ist ein ganz wichtiger Punkt, komme ich auch gleich zu, und fehlende Aufmerksamkeit können ein Abgleiten in den Radikalismus ebenfalls befördern. In solchen Fällen sind auch Menschen aus wohlhabenden Verhältnissen ohne gesellschaftliche Diskriminierungserfahrungen und mit ausgezeichneter beruflicher Perspektive betroffen. Mangelnde Beziehung zu Primärangehörigen. Also häufig wissen wir, dass der Vater nicht seiner Rolle nachkommt in diesen Elternhäusern oder gar nicht erst vorhanden ist. Also entweder er fehlt vollständig aufgrund irgendwelcher Sachen, Scheidung, Trennung, was auch immer, oder er ist früh gestorben. Oder aber er kommt dieser Rolle nicht nach, bestimmte Werte zu vermitteln, Orientierung zu vermitteln. Das heißt, diesen Jugendlichen fehlt es eben an Orientierung und Halt, weil der Vater nicht da ist. Und dann suchen sie sich das eben woanders häufig. Also das mit dem Vater ist sehr auffällig. Was ich als islamische Religionslehrerin auch sagen kann, ist, dieses sehr gestörte Verhältnis zum Vater, wenn er denn überhaupt da ist, zeichnet sich auch in dem Verhältnis zu Gott nieder. Die haben ein ähnlich gestörtes Gottesverhältnis und Verständnis. Also der Vater, wenn er überhaupt da ist, ist er nur patriarchalisch, ist er nur strafend, ist er nur beobachtend, ist er nur der absolute Erbsenzähler, also der absolute streng. Und ähnlich nehmen sie Gott auch wahr. Das ist erschreckend. Eigentlich ist es erschreckend zu sehen, wie sie diese Bilder projizieren und auch auf Gott anwenden. Denn für sie ist Gott in der Regel, glauben Sie mir, dass jeder Dschihadist, der da ausreist, nicht von einem liebevollen, barmherzigen, gnädigen Gott spricht, sondern in erster Linie immer von dem beobachtenden, strafenden, sich rächenden Gott. Und da würde ich als Religionspädagogin natürlich sagen, da müsste man ansetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ja, Dschihad-Romantik, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das in meinem Buch mit Dschihad-Romantik überschrieben. Also warum es Jugendliche machen. Man könnte sagen, Dschihad-Romantik, die dort verbreitet wird, lockt junge Leute ebenso in die Region, wie die Botschaft für eine Sache einzustehen. Nicht nur zu reden, sondern nunmehr zu handeln. Des Weiteren spielt auch hier die Wut über soziale Missstände im eigenen Land, also in Deutschland, sowie die vermeintlichen oder tatsächlichen Eingriffe ausländischer Staaten in die Politik der islamischen Welt eine zentrale Rolle. Manche locken aber auch schlicht materielle Versprechungen. Die Terrorgruppe IS verfügt über viel Geld und kann einen guten Sold bezahlen. Zwar nicht aus deutscher Sicht, aber aus syrischer Sicht oder irakischer Sicht natürlich sehr wohl. Die wenigsten jungen Leute glauben ernsthaft, mit dem Dschihad einen religiösen Gottesdienst zu vollbringen. Und deshalb ist es auch so besorgniserregend. Das sind keine jungen Menschen, die zu den Salafisten gehen, weil sie jetzt sagen, ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen religiöser werden und gucken mal, was ihr uns so anbieten könnt. Sondern eigentlich geht es darum, anerkannt zu werden. Das hatte ich ja gerade gesagt, Orientierung zu finden, Lebenssinn, Halt zu bekommen, Zuwendung, Respekt, eine Aufwertung, endlich mal ernst und wahrgenommen zu werden. Das mit der Religion und der Ideologie kommt sehr viel später. Vielleicht noch ein anderer Punkt, warum Mädchen das machen, auch da würde ich sagen, unterscheidet sich das nochmal ein Stück weit. Ich habe einige Mädchen sprechen können, die allen Ernstes sagten, in Syrien geht es uns besser als hier. Und da denkt man sich, wie geht das? Wie kann man das sagen? Und dann sagen sie, ja, das ist dort gerechter für uns. Denn hier werden wir in Elternhäusern erzogen, die nicht besonders islamisch sind, aber sehr traditionell sind. Also traditionell anatolisch, traditionell arabisch, traditionell bosnisch, wo dem Mädchen eine bestimmte Rolle anerzogen wird und dem Jungen auch eine bestimmte Rolle anerzogen wird, die beide aber nicht gleichberechtigt zu verstehen sind, sondern da hat der Bruder mehr Privilegien als die Schwester. Und dann sagen sie, wenn wir aber zum IS gehen, dann herrschen dort die strengen Regeln der Scharia ja für Männlein und Weiblein gleichermaßen. Und deshalb empfinden sie das als gerechter. Das heißt, ich verschleiere mich vollständig, kein Problem, der muss sich ja auch an die strengen Regeln halten. Zu Hause herrscht eben keine Gerechtigkeit. Aus Sicht dieser Menschen, ich will nicht sagen, ist das nachvollziehbar, aber es ist mindestens auch genauso besorgniserregend. Es ist halt perfide, wie sie Gerechtigkeit verstehen. Aus Sicht dieser jungen Mädchen ist es vielleicht gerechter, aber es macht die Sache natürlich nicht besser. Es ist keine Alternative, deshalb aus Syrien in einen Krieg zu ziehen. Naja, und dann die Vorstellung, man stärkt den Rücken eines zukünftigen Märtyrers, man vergrößert die sogenannte Umma, also die islamische Gemeinschaft, man stärkt diesem Helden den Rücken und als Witwe eines Märtyrers zu gelten, ist dann irgendwie auch was wert scheinbar. Ich finde es ziemlich erschreckend, wenn man hier sein Leben aufgibt, um solch einen Status zu erlangen. Ein ganz wichtiger Punkt, wirklich ein ganz wichtiger, der französische Wissenschaftler Oliver Roy, sage ich jetzt mal, vergleicht den Salafismus in diesem Zusammenhang mit der Rote Armee-Fraktion. Auch deren Anhänger hätten sich zunächst gegen ihre Eltern erhoben. Sie bezeichneten diese als Faschisten und warfen ihnen vor, nur an Konsum interessiert zu sein. Roy meint, es sei ein Fehler, den Salafismus als eine Art Kampf der Kulturen zu sehen. Salafismus sei vielmehr eine bestimmte Form der Radikalisierung einer westlichen oder verwestlichten Jugend. Ähnlich argumentiert auch Aladin al-Mafalani, der Parallelen zu Jugendprotestbewegungen wie dem Punk ausgemacht hat. Verfassungsschutzbehörden sprechen inzwischen ebenfalls von einem Trend hin zu Jugendkultur, beziehungsweise von einem Lifestyle. Ich sage auch immer, es ist eine Jugendprotestbewegung geworden, tatsächlich. Das sind häufig Kinder oder junge Menschen, die sagen, unsere Eltern sind uns verwestlicht, viel zu verwestlicht. Dagegen wollen sie rebellieren. Und wie kann man, ich meine, wir wollen alle rebellieren im Jugendalter, das ist keine Frage, aber wie kann man heute Eltern in der Pubertät möglichst stark erschrecken und möglichst auf krasseste Art und Weise rebellieren? Nicht mehr, indem man Punk wird. Nee, wirklich nicht. Die Zeit ist vorbei. Aber indem man Salafist wird, das ist für die meisten Eltern immer noch das Schlimmste, was passieren kann. Übrigens auch für die meisten muslimischen Eltern das Schlimmste, was passieren kann. Die meisten Eltern, also wenn die Verfassungsschutzbehörden was wissen von irgendwelchen Fällen, ist es wirklich häufig so, dass die Primärangehörigen sich dort melden und sagen, mein Sohn spinnt total, der läuft rum wie ein Salafist und ist dann häufig leider einer. Das heißt also auch da, es ist tatsächlich eine Mischung aus Protestbewegung gegen die Eltern, eine Rebellion, zu sagen, also es reicht mir jetzt hier mit euch und euren komischen Vorstellungen, was bis zu einem gewissen Grad normal ist. Gefährlich ist aber, dass die Salafisten denen das anbieten. Also die Salafisten haben eben erkannt, dass sie da in ein Wespennest stechen. Diese Jugendlichen hätten genauso gut rechtsradikal oder linksradikal werden können. Es ist aber schwierig für einen Mehmet, der dunkle Augen und dunkle Haare hat, Mehmet heißt und Muslim ist und dunkle Haut hat, Neonazi zu werden. Es ist unmöglich, um genau zu sein. Und die Linksradikalen haben das für sich noch nicht so, ich sage mal, die haben den Markt für sich noch nicht ganz so entdeckt, diesen muslimischen Jugendlichen das Angebot zu machen. Zumal eine grüne Irokesenfrisur und Nieten am Körper zu tragen, das fällt halt viel zu schnell auf. Da würde sofort die Eltern, die ganze Umgebung würde sofort merken, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und da würde es sofort und relativ rasch auffallen. Wohingegen der Salafismus ja eine ganz schleichende Sache ist. Welchen Eltern fällt denn groß auf, ob der Junge jetzt anfängt zu beten? Die meisten würden sagen, ja gut, fang mal an zu beten, Junge. Besser, als wenn du ständig kleinkriminell bleibst. Die Eltern kommen gar nicht darauf, dass das schon ein Anzeichen sein könnte einer Radikalisierung. Und deshalb ist der Salafismus ja so gefährlich, weil der halt ganz schleichend sich in das Leben und die Lebenswirklichkeit dieser jungen Menschen einschleicht. Den meisten muslimischen Eltern ist nicht klar, dass das eine Bedrohung für sie und ihr Leben darstellt. Übrigens sind ja nicht nur muslimische Eltern betroffen, ne? Es sind ja auch genügend nicht-muslimische Eltern inzwischen betroffen, wo der Sohn eben auch, und das ist tatsächlich so, also viele strafauffällige Jungen sind mit ihrem Eintritt, mit ihrer Konversion in den sogenannten Salafismus, machen sich strafrechtlich, sind die total unauffällig. Die schwören dem vollständig ab und dann denken die Eltern, ja gut, wenn der Islam dazu führt, dass sie mal vernünftiger werden und sich hier nicht ständig mit dem Gesetz und dem Recht anlegen, dann nehmen wir das halt hin, dass sie konvertiert sind. Die sind sich natürlich auch nicht darüber bewusst, dass der Salafismus und der Islam doch zwei verschiedene Sachen sind. Ich würde sagen, bis hierhin, gerne.
Mein Kollege Frank Meyer von unserem Deutschlandradio hat mit Lamia Kador, die hier gerade referiert hat, ein persönliches Gespräch führen können. Die Islamwissenschaftlerin hat, wie schon kurz von mir zu Beginn unserer Sendung erwähnt, ein Buch unter dem Titel »Zum Töten bereit, warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen« geschrieben, das ihr natürlich auch kaufen könnt, wenn ihr noch tiefer in die Materie einsteigen wollt.
Ich schreibe dieses Buch, weil ich junge Menschen begleitet habe, die in den Dschihad gezogen sind. Das schreibt Lamia Kador in ihrem Buch »Zum Töten bereit, warum junge Menschen in den Dschihad ziehen«. 5 ihrer ehemaligen Schüler sind nach Syrien gefahren, um dort mit den IS-Terrormilizen zu kämpfen. Die 5 Jugendlichen, die bei ihnen im Religionsunterricht saßen, über die wissen sie vielleicht am meisten. Was hat denn diese 5 dazu gebracht, da in Syrien kämpfen zu wollen?
Wenn ich das auf 1-2 Worte zuspitzen möchte, die Perspektivlosigkeit, dass sich verloren fühlen in dieser Umgebung, sich nicht angenommen fühlen, sich auch nicht richtig einbringen können.
Woher kommt so ein sich nicht angenommen fühlen?
Ja, vermutlich vor allen Dingen durch die Vorbehalte der Menschen, dem Fremden, dem vermeintlich Fremden gegenüber, obwohl der vermeintlich Fremde schon in der 3. oder 4. Generation in Deutschland geboren worden ist. Und dennoch werden diese jungen Menschen als fremd oder als anders bezeichnet, was scheinbar ja jedenfalls nicht deutsch ist.
Also Sie sehen diese Jugendlichen, zumindest jetzt vor Ihrer Entscheidung, erstmal als eine Art Opfer?
Sie sind tatsächlich bis zu einem gewissen Grad Opfer. Sie sind Opfer, aber auch ihrer Familien, die ihnen auch nicht genügend Halt, Sicherheit, Zuwendung, Anerkennung geschenkt haben. Aber sie sind dann auch Opfer tatsächlich unserer Gesellschaft, auch unserer Politik, unserer Bildungspolitik. Wir haben es nicht geschafft, ihnen vielleicht auch über diesen Kanal mehr Akzeptanz, mehr Orientierung entgegenzubringen.
Und was ist mit den 5, das würde ich aber jetzt schon gerne wissen, was ist mit den 5 passiert in Syrien?
Ja, sie kamen nach Syrien. Sie waren sich zeitweise nicht mal mehr sicher, ob sie wirklich überhaupt schon in Syrien waren oder nicht, denn diese Grenzregion ist ja relativ unübersichtlich und man kann oder konnte zumindest zum Teil zu Fuß über die Grenze laufen. Das heißt, die wussten stellenweise nicht mal, ob sie schon in Syrien waren oder noch in der Türkei wohl. Sie merken, glaube ich, relativ rasch, dass das alles so nichts für sie ist und dass es auch nicht so war, wie man ihnen das erklärte. In dem Sinne, hier kämpfen Muslime gegen vermeintliche Ungläubige, hier kämpft Gut gegen Böse. Sie mussten letztlich feststellen, dass da Muslime gegen Muslime kämpfen, dass Gut und Böse gar nicht so klar definiert war, wie man ihnen das weismachte. Sie verfügten ja alle über keinerlei Kampferfahrung und sie merkten alle relativ rasch, oh, das ist doch nichts für uns, wir wollen doch lieber zurück.
Haben Sie mit einem der fünf gesprochen nach der Rückkehr?
Ja, ich konnte gleich mit mehreren sprechen, 2, 3 Personen konnte ich sprechen, ja.
Was haben die Ihnen erzählt? Also Sie haben sie ja sicherlich auch nochmal gefragt, warum habt ihr das tun wollen?
Ja, ich muss sagen, die wollten mir anfangs gar nicht antworten. Die waren sehr peinlich berührt. Also die schämten sich quasi fast schon, mir das überhaupt sagen zu müssen oder überhaupt mit mir darüber zu reden. Weil sie natürlich wussten, dass ich es unmöglich gut finden konnte. Das war ihnen klar. Und die waren fast schon verschämt wie kleine Jungs. So wie diese Jungen, die ich damals unterrichtete. Nur halt natürlich ein bisschen älter.
Man kann sich das ja so schwer vorstellen, dass ein junger Mensch loszieht und zu diesen Truppen, die da Köpfe abschneiden, die da Unschuldige töten, die da Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen. Gut, vieles von dem war damals vielleicht noch gar nicht passiert, aber man wusste ja, wie grausam die sind. Haben Sie darüber auch etwas gesagt, wie Sie mit dieser Grausamkeit entgegengesehen haben?
Ich glaube, die sahen sie nicht mehr, beziehungsweise sie sahen die als gerechtfertigt an. Ich meine, ein Teil der Arbeit von Menschenfängern oder von Rattenfängern ist ja, dass man das vermeintliche Opfer, also den anderen, entmenschlicht. Also man sieht ihn eben nicht mehr als Menschen. Man versucht da sämtliche Emotionen irgendwann auszuschalten, damit man überhaupt fähig ist, solche Dinge auszuüben.
Das ist der Ungläubige, der den Tod verdient hat.
In dem Fall, in dieser Ideologie, ja, es ist dann der Ungläubige. Jede Ideologie lebt eben von dem anderen, den er abgrenzt und den er ja runtermacht und abstuft. Denken Sie mal an die Rechtsextremen, da ist es die Herrenrasse und die mindere Rasse. Bei Salafisten sind es eben die Gläubigen und die Ungläubigen, wie Sie gerade sagten. Man versucht, die zu entmenschlichen, sonst wäre man zu solchen Taten wahrscheinlich nicht möglich. Und so weit waren die, glaube ich, noch nicht, dass sie sich hätten vorstellen können, so jetzt sofort auf in den Kampf. Wahrscheinlich haben die es vorher gedacht und merken ziemlich schnell vor Ort, wir können es doch nicht. Ich weiß aber, dass die Hauptrekrutierung oder die Hauptradikalisierungsursache natürlich am Internet liegt. Wir sehen da tagtäglich, ja, was da für Gräueltaten in Syrien und im Irak verbrochen werden. Und das hat die auch ein ganz schönes Stück mitgenommen. Die haben sich täglich ständig wohl diese Videos angeguckt, der vermeintlichen Ungerechtigkeit gegen uns arme Muslime. Das wird ja genauso auch propagiert seitens dieser Rattenfänger.
Es geht in Ihrem Buch, Frau Kador, jetzt ja bei weitem nicht nur um diese 5 Jugendlichen, sondern das ist ja der Versuch, ganz grundsätzlich zu verstehen, was junge Menschen anzieht am Dschihad und was sie überhaupt anfällig dafür macht. Was Sie für diese 5 gesagt haben, dass das junge Menschen sind mit ja, zum Teil extremen Defiziten, was Annahme in ihren Familien, von ihren vielleicht auch religiösen Gemeinschaften, von der Gesellschaft insgesamt angeht. Trifft das auf alle zu, die Sie sich da angesehen haben? Sind das Menschen, die sich zurückgewiesen fühlen?
Nicht unbedingt das zurück. Also wir wissen ja auch, dass Studenten sogar nach Syrien gegangen sind. Das waren jetzt also nicht nur die Bildungsabsteiger, die Bildungsversager. Das will ich nicht unbedingt so darstellen, gar nicht. Ich glaube aber, dass alle sie dieses Gefühl eint, ja hier nicht angenommen zu sein, nicht Deutscher zu sein in seinem Lebenskonzept. Also auch Menschen wie mir wird ja immer wieder gesagt, sie sind ja Muslimen, wir Deutschen. Also da merkt man schon, es gibt ein Wir und ein Ihr und Muslime gehören nicht zu dem Wir. Warum auch immer, weil Muslime, wenn wir uns die Medienberichterstattung anschauen, ja scheinbar rückständig sind, hinterwäldlerisch, alle irgendwie mit Gewalt sympathisieren. Also diese Bilder prägen scheinbar Köpfe und dann gehört man eben nicht zu.
Aber ich spreche ja jetzt nicht so mit Ihnen und wir haben eine Bundeskanzlerin, die sagt, der Islam gehört zu Deutschland und es sind mehr Menschen gegen Pegida auf die Straßen gegangen als für Pegida. Also gibt es nicht auch die anderen Zeichen, die man doch auch wahrnehmen müsste?
Ja, aber seit wann gibt es die? Frau Merkel hat noch vor einigen Jahren gesagt, Multikulti ist gescheitert. Ich will nur an diesen Satz erinnern. Ich bin sehr froh, dass Frau Merkel das gesagt hat übrigens. Endlich mal. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr positiv zu sehen, dass es tatsächlich so viele Menschen gab, die auf die Straße gegangen sind gegen die Pegida. Aber wann, die Hochzeit der Islamfeindlichkeit in diesem Land, waren die Jahre 2005, 2006, 2007 und 2008. Und dass die Pegida jetzt quasi erschienen ist, ist auch nicht dem Zufall überlassen worden, sondern die salafistische Szene in Deutschland begann ihre Arbeit ungefähr 2006, welch Zufall übrigens. Also die Islamfeindlichkeit stieg an 2006, die Salafisten begannen da ihre Arbeit quasi als Gegenbewegung. Und deshalb würde ich sagen, diese zwei Extreme, die schaukeln sich letztlich einander hoch. Sie bedingen sich quasi fast schon. Also je stärker der islamische Fundamentalismus hier in Erscheinung tritt, also quasi auch auf die Straße geht, desto stärker wird die Gegenbewegung.
Frau Kader, ich fand aber auch aufschlussreich, Sie haben eine Vorschau auf Ihr Buch veröffentlicht, auf Facebook, glaube ich. Und da wurden Sie selbst dann schon für dieses Buch oder die Vorschau darauf als Islamfeindin angegriffen, obwohl Ihr Buch das ja überhaupt nicht ist. Mhm. Also ist das nicht auch dieses Argument Islamfeindschaft auch oft ein vorgeschobenes, um Kritik an Muslimen überhaupt zu verhindern?
Ja, das stimmt. Häufig. Und ich glaube auch, dass inzwischen sehr viele Muslime ja überreagieren. Denn natürlich muss Kritik an jeder Religion erlaubt sein, sofern sie sich nicht darüber lustig macht, sofern man nicht anfängt zu stereotypisieren, sofern man nicht pauschalisiert. Ich denke, da gibt es auch klare Richtlinien, finde ich, wie man seriös und auch konstruktiv diese Kritik ausüben kann.
Ihr Buch, Frau Kador, das endet mit einem Appell an die Muslime in Deutschland. Also Sie sagen natürlich und logischerweise auch etwas gegen die Radikalisierung von jungen Menschen zu tun, ist natürlich eine Aufgabe für alle, auch von uns Medien zum Beispiel, natürlich. Aber Ihr Buch endet mit einem Appell an die Muslime, nämlich dem Appell, wir müssen uns wehren, wir dürfen uns unsere Religion nicht wegnehmen lassen von den Extremisten. Aus Ihrem Buch wird auch klar, dass Sie meinen, die meisten Muslime machen diese Abgrenzung noch zu wenig in Deutschland?
Ja, leider schon. Also vielleicht auch, wenn man gedacht hat, naja, wir haben doch nichts mit denen zu tun. Warum müssen wir uns denn von denen distanzieren? Das war bisher so die Haltung. Die war vielleicht bis zu einem gewissen Grad und bis zu einer gewissen Zeit berechtigt. Ich finde aber langsam, aber sicher müssen wir Muslime uns auch mal dazu positionieren. Nicht distanzieren, wir haben keine Nähe zu denen, aber zumindest positionieren und sagen, nee, wir sehen es auch nicht mehr ein, dass der gleiche Glaube, also unser gemeinsamer Glaube, dafür herangezogen wird, unschuldige Menschen zu terrorisieren oder geschweige denn auch Teile unserer Jugend dafür zu missbrauchen, dann letztlich als Kanonenfutter in Syrien oder im Irak zu dienen. Diese Abgrenzung und auch diese Positionierung fehlt mir viel zu stark. Langsam fängt sie an, aber sie war bis vor kurzem kaum vorhanden. Und das hat, glaube ich, aber auch dann wiederum mit der Islamdebatte zu tun. Das ist sehr schwierig, da muss man viel stärker in die Tiefe gehen. Viele Muslime sagen, ja, diese Islamdebatte läuft so schräg momentan. Werden wir mit den Gräueltaten im Nahen Osten in einen Topf geworfen? Einerseits ist es so frustrierend, dass wir sagen, wir wollen einfach mit dieser ganzen Nummer nichts mehr zu tun haben. Ich finde es schon schlimm genug, dass jemand quasi unseren eigenen Glauben ja entführt oder missbraucht. Aber auf der anderen Seite werden wir ständig als Tätergruppe ausgemacht. Und diese Beziehung zwischen Opfer-Täter-Dasein, diese ganz schräge Lage, die kriegen viele erwachsene Muslime übrigens gar nicht überein. Wie soll man denn damit klarkommen, dass man sich irgendwie als Opfer fühlt, aber ständig zu einem Täter gemacht wird?
Das finde ich auch eine der großen Leistungen Ihres Buches, dass Sie das jemandem nahe bringen, wie mir zum Beispiel, und erklären in Ihrem Buch Zum Töten bereit von Lamia Kador. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen. Frau Kador, für heute danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Mayer.
Mit diesem Interview von Frank Mayer, der Lamia Kador befragen durfte, ist dieses Hörsaalwochenende vorbei. Nicht aber unser Programm auf D-Radio Wissen, auf dem es nun nach den Nachrichten mit unserer Sendung Festival weitergeht. Ganz nach dem Motto, das ihr ja inzwischen auch kennt: Es ist kompliziert, dazu guter Pop.
D-Radio Wissen, Hörsaal.